Oktober 2017. Der Weg im Zürcher Stadtpark war gesäumt von herbstbelaubten Kastanien und Ahornbäumen. Sophie suchte die Bodenschachfelder, auf denen man mit großen Figuren im Freien spielen konnte. Die Frage nach Sinn oder Unsinn hatte sie sich nicht gestellt in den vergangenen Tagen. Sophie konnte gar nicht anders. Sie musste hierher kommen. Sie war einem inneren Sog gefolgt, seitdem sie von diesem Richard erfahren hatte. Ihre Mutter musste gewollt haben, dass Sophie von Richard erfuhr, sonst hätte sie ihr den Brief nicht hinterlassen. Also machte Sophie sich auf die Suche. Und der erste, der einzige Hinweis bislang, hatte sie hierher geführt. Der Wind war angenehm warm an diesem Dienstagnachmittag. Kinder spielten in Sandkästen oder kreischten auf der Wippe. Ihr Lachen drang durch den Park. Hunde dösten und Frauen saßen auf den Bänken, unterhielten sich und schaukelten die Kinderwagen, die neben ihnen standen. Jogger kamen Sophie entgegen. Einer hätte sie fast umgerannt. Vorne links sah sie jetzt die Schachfelder im Schatten der Bäume. Auf einem standen zwei ältere Herren direkt auf den schwarz-weißen Quadraten, die Hände auf den Rücken verschränkt. Sie betrachteten die Figuren, die halb so groß waren wie sie selbst. Einer tat einen Schritt nach vorn, packte mit beiden Händen eine der größeren Figuren und versetzte sie in die Feldmitte. Der andere nickte bedächtig. Gegenüber dem Schachfeld saß ein alter Mann auf einer Bank und las in der Neuen Zürcher Zeitung. Sein Rücken war gekrümmt. Er trug einen beigen Mantel, einen Korthut und eine Brille Modell Erich Honecker. Das konnte er sein. So hatte die Schwester aus dem Pflegeheim Herrn Eichbauer beschrieben. Sophie ging auf ihn zu und beugte sich ein wenig herab. »Entschuldigen Sie, sind Sie Franz Eichbauer?« Er sah zu ihr auf.
»Ja, der bin ich.«
»Mein Name ist Sophie Tauber. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle, aber hätten Sie wohl einen Moment Zeit für mich?« Er musterte sie, nicht ohne ein freundliches Lächeln, und drückte ein Stück zur Seite. Sophie setzte sich. Er drehte seinen Oberkörper etwas steif zu ihr und betrachtete sie. Die Haut in seinem Gesicht glich rissiger Baumrinde. Dicke Adern durchzogen seine Schläfen. Seine Finger waren von der Gicht unförmig. Gicht, Arthritis urica oder auch Urikopathie. Erhöhte Harnsäurewerte führen zur Bildung von Uratkristallen, die sich an den Gelenken ablagern. Ursache: in den meisten Fällen vererbte Hyperurikämie, also ein stark erhöhter Harnsäurespiegel im Blut, hervorgerufen durch eine Nierenfunktionsstörung. Der alte Mann sollte auf purinarme Ernährung achten, mehr Gemüse essen und auf Schweinefleisch verzichten.
»Was verschafft mir die Ehre?« fragte er.
»Ich habe vorhin bei Ihrem Pflegeheim angerufen. Eine Schwester sagte mir, dass ich Sie hier finde.«
»Ja?«
sagte er. Sophie suchte nach einem Anfang. Franz Eichbauer sollte sich nicht bedrängt fühlen. Das machte die Menschen argwöhnisch und abweisend. Auf der gegenüberliegenden Seite, neben den Schachfeldern, hingen die weichen Äste einer Trauerweide herab. Die Blätter raschelten im Wind. Einige Meter daneben, unter einem kräftigen, rot leuchtenden Ahorn, spielten die beiden Männer ihre Schachpartie weiter. Sophie verstand nicht allzu viel davon. Doch es sah so aus, als sei das Spiel ausgeglichen. Die gleiche Anzahl an schwarzen und weißen Figuren stand außerhalb des Spielfelds.
»Das Spiel der Könige«,
sagte Eichbauer. Sophie drehte sich zu ihm. »So sagt man wohl. Ich habe es leider nie wirklich gelernt.« Der alte Mann faltete seine Tageszeitung und legte sie auf seinen Schoß. Neben ihm lehnte sein Gehstock an der Bank.
»Die Regeln sind sehr einfach, müssen Sie wissen. Sehr einfach, ja. Es kommt nur darauf an, sie richtig anzuwenden.«
»Sie spielen selbst?« fragte Sophie.
»Nun«, sagte der Mann, »früher habe ich sehr viel gespielt. Heute nicht mehr. Ich werfe ständig die Figuren um.«
Er hielt seine rechte zitternde Hand in die Luft. »Und sind Sie gut?«
»Ich war viele Jahre Präsident des Zürcher Schachclubs. Als junger Mann habe ich einige Preise gewonnen. Preise, ja. Sogar einmal eine Reise nach Amerika.«
Wow, nach Amerika. Auf dem Feld schob einer der Männer mit der Dame den schwarzen Springer auf den Rasen.
Weiß im Vorteil, erklärte er Eichbauer.
Er hatte seine wachen Augen auf die Partie gerichtet.
Wenn der Spieler so gut ist, wie ich annehme, ist Schwarz in zwei Zügen matt.
Das können Sie von hier beurteilen?
Aber ja, es gehört nicht so viel dazu. Es ist die Übung, die den Meister macht. Die Übung ist es, ja. Sonst nichts, bestenfalls noch etwas Mut. Ja, Mut und Zuvertrauen.
Wie meinen Sie das, Zuvertrauen?
Man muss tun, wovon man überzeugt ist. Einen Bauern zu opfern für das große Ganze, vielleicht sogar einen Offizier. Nicht zu schauen, was die Regeln vorgeben, sondern die Regeln hinterfragen. Nur dann findet man zu seinem eigenen Spiel. Und nur dann kann man gewinnen. So ist das, ja.
Schwarz war am Zug. Der Spieler setzte seinen Läufer.
Das Beste, was er tun konnte,
sagte Eichbauer.
Aber es wird nicht helfen. Weiße Dame auf D2.
Der andere Spieler schob seine weiße Dame diagonal über das Feld. Sein Gegner warf achselzuckend den schwarzen König um und die Männer gaben sich die Hand.
Sehen Sie, matt in zwei Zügen.
Eichbauer hustete.
Was aber kann ich nun für Sie tun?
Sophie atmete tief ein und wieder aus. Das Hundegebell zwischen den Bäumen verstummte. Das Kinderkreischen wurde leiser. Ich habe Sie gesucht. Ich glaube, dass Sie meinen Vater kannten, Richard Tauber. Obwohl, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht einmal genau, ob er mein Vater ist. Meine Mutter hieß Milla Tauber. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Ich habe einen Brief bei ihr gefunden. Er lag.
Milla ist gestorben?
Fragte Franz Eichbauer. Sie kannten sie?
Und ob ich sie kannte? Sie war die beste Krankenschwester, die je für mich gearbeitet hat.
Gearbeitet? Meine Mutter? Für Sie?
Aber ja, ich war 2 Jahre als Arzt oben im Paracelsus-Sanatorium. Der einzige ohne Doktortitel. Ihre Mutter war eine herausragende Kraft. Es tut mir sehr leid für Sie, junge Dame, dass sie gestorben ist.
Eigenartig. Der Pfarrer hatte nichts davon gesagt, dass Franz Eichbauer auch Mutter gekannt hatte. Dabei hätte es nahegelegen, auch das zu erwähnen, als er von Richard Taubers Freund sprach. Wahrscheinlich wusste der Pfarrer mehr, als er preisgab. Das hatte Sophie schon während des Gesprächs vermutet. Aber natürlich, er musste das Beichtgeheimnis wahren. Mutter war oft zur Beichte gegangen. Der Gang in die Kirche, die Reinigung im Beichtstuhl, wie sie es genannt hatte, war ein fester Bestandteil ihres Lebens gewesen. Nur unterlag es doch sicher nicht dem Beichtgeheimnis, Sophie anzuvertrauen, dass ihre Mutter für Franz Eichbauer gearbeitet hatte. Vielleicht hatte es der Pfarrer nur vergessen oder es als unwichtig angesehen. Immerhin hatte er sie zu Franz Eichbauer gelotst. Danke, sagte Sophie, ist schon gut. Es war abzusehen, ich konnte mich darauf vorbereiten. Aber wenn es dann soweit ist, sie war vor ein paar Jahren an Brustkrebs erkrankt. In der ersten Zeit sah eigentlich alles ganz gut aus. Aber dann, wir hatten wenig Kontakt in den letzten Jahren, wissen Sie. Und jetzt fehlt sie mir. Da kommt ein ziemlich schlechtes Gewissen hoch. Jahrelang hatte Sophie ihre Mutter nur selten besucht, an Weihnachten und an den Geburtstagen. Und wenn sie bei ihr war, hatte sie sich nicht mehr zu Hause gefühlt, in dem Holzhaus außerhalb von Zermatt, mitten in den Bergen, die Sophie als Kind so sehr geliebt hatte. Doch jetzt, da Mutter nicht mehr da war, riss ihr Fehlen ein Loch. Die Bilder aus der Kindheit waren zurückgekehrt. Mit Mutter die Ziegen melken, mit ihr Feuerholz für den Kamin schlagen, an dem Sophie als kleines Mädchen gesessen hatte, einen Kakao in der Hand, während Mutter Schinken und Käse aufschnitt für das Abendessen. An solchen Abenden, wenn das Feuer knackte und draußen der Schnee fiel, da hatte Sophie einen Vater nicht vermisst. Aber jetzt? Sie hatte ihn nie kennengelernt, nie mit ihm unter der Decke gekuschelt und einen Zeichentrickfilm gesehen. Das hatte Mutter mit ihr getan. Doch jetzt, mit diesem Brief, bekamen diese Abende etwas Unvollkommenes, etwas, das Sophie nicht greifen konnte. Wie wären diese Abende wohl gewesen, wenn sie eine Familie gehabt hätte, wie alle anderen Kinder? Eichbauer griff neben sich und zog eine Thermoskanne aus seiner Tasche. Er goss Tee in einen Becher und reichte ihn Sophie.
»Mögen Sie? Er wird Ihnen gut tun. Ja, ja, gut tun.«
Sophie trank. Es war heißer Hagebuttentee, viel zu süß. »Sehr gut, vielen Dank«, sagte sie.
»Sie haben Richard nie kennengelernt, nicht wahr?«
Ein Abend bei schummrigem Kerzenlicht. Sophie sitzt nach einem Bad in ihrem Schlafanzug mit dem Vater am Küchentisch. Er liest aus einem Märchenbuch vor. Er lächelt und streichelt ihr Gesicht. Wie er wohl gerochen hätte, dieser Vater. Nach süßem Pfeifentabak vielleicht. Oder nach einem ledernen Aftershave. »Nein, ich habe ihn nicht kennengelernt. Aber ich rede mir ein, dass man nichts vermissen kann, was man nie besessen hat.«
»Ein weiser Wunsch«, sagte Eichbauer.
Die Schachspieler ordneten die Figuren neu. Ein paar gelbrote Blätter segelten auf das Spielfeld. Die Männer nahmen sie auf und legten sie behutsam an den Rand.
»Darf ich fragen, woher Sie kommen?«, fragte Eichbauer.
»Ich komme aus Berlin.«
»Berlin«,
wiederholte er und sah den Spielern zu, die eine neue Partie eröffneten. »Kennen Sie Berlin?«, fragte Sophie.
»Oh, nein, nein. Aber es muss eine beeindruckende Stadt sein. Beeindruckend, ja.«
»Na ja, nicht anders als viele andere Großstädte auch. Jeder hat seinen Kiez, wissen Sie. Da fällt einem nicht auf, dass man in einer 4-Millionen-Stadt lebt.« Eichbauer nickte. »Erzählen Sie mir etwas von ihm.« Er wandte seinen kleinen Oberkörper in Sophies Richtung. Seine Hände lagen auf seinen Oberschenkeln und zitterten unentwegt, als bekämen sie kleine Stromstöße.
»Richard«,
sagte er.
»Er war ein guter Schachspieler. Oh ja, ein sehr guter Schachspieler. Wir haben uns häufig getroffen. Manchmal hat er mich an den Wochenenden sogar mit nach Zermatt genommen. Dann saßen wir im Café Dupont. Kennen Sie das Café Dupont?«
Und ob Sophie das Dupont kannte. Es war das älteste Wirtshaus in Zermatt. Bevor sie abgereist war, nach der Beerdigung, hatte sie noch dort gesessen. Zwei Katzen hatten in der Mittagssonne vorm Eingang getollt und sich in den warmen Kies gelegt. Der Schneepuder der Morgenstunden war von den Dächern verschwunden. In der Sonne war es warm gewesen. Sophie hatte ihren Mantel ausgezogen und die Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt. Früher hatte das Dupont den Schönbächlers gehört. Ein herzensgutes altes Ehepaar, das Sophie niemals hatte streiten sehen. Wenn sie zum Feierabend bei den Gästen saßen und ein letztes Glas mittranken, hielten sie sich bei den Händen und lächelten. Sophies Mutter sah die beiden dann an und rang manchmal mit den Tränen. Wahrscheinlich hatte sie ihren Richard oder überhaupt einen Mann an ihrer Seite vermisst. Sie war einsam gewesen, daran hatte auch Sophie nie etwas ändern können. Als Sophie noch ein Kind war und mit ihren Freunden nach der Schule draußen gespielt hatte, war sie oft ins Dupont gekommen. Oma Schönbächler hatte immer eine Kleinigkeit für die Kinder übrig, ein paar Pfannkuchen oder einen warmen Kakao. Ihre Pfannkuchen waren legendär. Unter den Teig hob sie Eischnee. Und es gab selbstgekochtes Pflaumenmus dazu. Als Kinder hatten sie die Pfannkuchen schweigend und mit geschlossenen Augen gegessen. Das war lange her. Die Schönbächlers hatten das Restaurant schon vor Jahren verkauft. Mit ihnen war ein Stück der Seele des Hauses gegangen. Und die Pfannkuchen schmeckten nie wieder so gut wie damals. »Oma Schönbächlers Pfannkuchen gibt's leider nicht mehr«, sagte Sophie. Eichbauer lachte.
»Was ist schon so gut wie früher?«
Der Wind trieb Blätter vor sich her. Sophie zog ihren Mantel über. Die Schachpartie auf der anderen Seite war vorüber, kaum dass sie begonnen hatte. Weiß hatte nur wenige Züge benötigt, um Schwarz zu schlagen.
Schwarz hat bei der spanischen Eröffnung nicht aufgepasst. Ein Anfängerfehler.
Eichbauer schüttelte den Kopf. Spanische Eröffnung?
Kommen Sie,
sagte er. Er schob sich von der Bank hoch, nahm Sophie den leeren Teebecher ab und verstaute ihn in seinem Rucksack. Er hielt ihr seine gichtige Hand hin. Sie ließ sich von ihm zu einem freien Schachfeld neben den Spielenden führen. Die Figuren standen zur Eröffnung bereit.
»Nehmen Sie Weiß, dann können Sie eröffnen«,
sagte er. Wie klein er war, zerbrechlich wie reisig. »Ich kann wirklich nicht gut Schach spielen.«
»Nur Mut«,
sagte er und stapfte auf seinen Gehstock gestützt hinter die schwarzen Figurenreihen. Sophie sah sich das Spielfeld an. Sie musterte die Bauern, den König dahinter und daneben die Dame, die Läufer, die Springer und die Türme ganz außen. Sie wusste, dass es drei Phasen des Spiels gab. Die Eröffnung, klar, das Mittel- und das Schlussspiel. Ihr waren auch die Züge bekannt, die die einzelnen Figuren gehen konnten. Doch das war auch schon alles. Franz Eichbauer stand da und wartete. Gekrümmt auf seinen Gehstock gestützt, sah er zu Sophie herüber.
»Trauen Sie sich!«
»Trauen Sie sich!« Leichter gesagt als getan. Aber gut, wie war das noch? Der eigene König musste geschützt, gleichzeitig aber der gegnerische König angegriffen werden. Schob sie einen Bauern vor, riss sie ein Loch in die Verteidigung. Tat sie es nicht, kam die Partie nicht in Gang. Sie hatte noch keinen Zug getan, doch das Spiel gefiel ihr. Sie bewegte den Bauern, der vor der Dame stand, ein Feld vor.
»Nun ja«,
sagte Franz Eichbauer. Er trat auf das Feld und stellte sich neben den Bauern, den Sophie gesetzt hatte.
»Hier, wo ich stehe, die vier Felder in der Mitte, das ist das Zentrum. Wenn Sie gleich zu Beginn das Zentrum für sich gewinnen, können Sie Ihre Angriffe besser steuern. Gehen Sie noch ein Feld vor.«
Sophie setzte den Bauern noch ein Feld vor.
»Sehr gut«,
sagte Eichbauer, trat zurück und stellte einen seiner Bauern genau vor ihren. Mit ihrem ersten Zug war augenscheinlich nichts gewonnen. Wahllos griff sie einen zweiten Bauern, den vor ihrem König, und zog ein Feld vor.
»Warum?«
fragte Eichbauer. Sophie zuckte mit den Achseln. »Mir fällt nichts Besseres ein.« Wieder betrat Eichbauer das Feld, setzte ihren Bauern auf das Ausgangsfeld zurück und stellte stattdessen ihren Springer auf C3.
»So greifen Sie meinen Bauern an, der noch nicht geschützt ist. Nicht geschützt ist, ja.«
»Und was habe ich davon?«
»Sie haben mich schon mit Ihrem zweiten Zug in eine Abwehrposition gebracht.«
»Aha.«
»Ich muss reagieren. Und das heißt, ich kann nicht sogleich einen eigenen Angriff verfolgen. Sie haben sich einen ersten Vorteil verschafft.«
Wenn das kein Erfolg war, keine Ahnung vom Spiel und schon im Vorteil. Franz Eichbauer schob den Bauern, der vor seinem rechten Läufer stand, ein Feld vor. Jetzt war sein erster Bauer gesichert und Sophies Vorteil dahin. »Wer hat damals öfter von Ihnen beiden gewonnen? Sie oder Richard?«
»Ach«,
sagte Eichbauer und winkte ab.
»Das war recht ausgeglichen, aber Richard war ein guter Verlierer, ja.«
Er stockte, seine Mundwinkel zuckten. Er sah hoch in das raschelnde Blattwerk der Bäume.
»Ich habe keinen anderen Menschen erlebt, der so bedacht spielte wie er. Oh ja, sehr bedacht. Und wenn ich ehrlich bin, hat er sehr häufig gewonnen. Und es war ihm immer ein bisschen unangenehm.«
»Unangenehm?« Er sah Sophie an.
»Gewinnen war ihm nicht wichtig.«
Sophie packte den Bauern vor ihrem König und setzte ihn zwei Felder vor. Franz Eichbauer konnte ihn mit seinem nächsten Zug schlagen. Doch dann konnte sie mit ihrem Springer seinen Bauern schlagen. Ihr Springer sicherte plötzlich zwei Felder. »Und was war ihm wichtig?« fragte sie. Eichbauer stützte sich auf Sophies Springer ab. Sein gebeugter Rücken sah aus, als trage er ein Paket unter seinem hellen Mantel.
»Der Richard«, sagte er mit Blick auf den Boden. »Nicht wichtig genommen hat er sich, der Richard. Ja, war immer auf das Wohl seiner Mitmenschen bedacht.«
»Auf das Wohl seiner Mitmenschen? Was für ein Hohn! Wo war er denn gewesen, als Sophie ein Kind war? Auf und davon war er. Eine bloße Vorstellung war er geblieben. Ein Wunsch.« Sophie zog den Brief aus ihrer Manteltasche und hielt ihn Franz Eichbauer hin. Er nahm ihn an sich, nestelte das Papier aus dem Kuvert und las. Seine Hand zitterte, als er die Zeilen überflog. Dann faltete er das Papier zusammen, steckte es zurück in den Umschlag und gab ihn Sophie zurück.
»Das Mittelspiel beginnt«, sagte er und schob seinen Bauern,
der vor seinem linken Läufer stand, zwei Schritt vor. Jetzt hatte auch er zwei Felder gesichert. »Haben Sie vielleicht ein Foto von ihm?« Die Schachspieler nebenan legten die Figuren in eine große Truhe, die auf der Wiese unter einem Ahorn stand, umarmten sich kurz und schlugen sich auf die Schultern. Dann gingen sie in entgegengesetzte Richtungen davon.
»Sie haben doch sicher so ein Telefon mit Internet. Da gibt es ein Foto von einem Jubiläum. Schauen Sie doch mal.«
Sophie nahm ihr Telefon aus der Manteltasche. »Was soll ich eingeben?«
»Ich weiß es nicht. Seine Apotheke, ja, Rathausapotheke hieß sie. Ein Jubiläum, glaube ich. Schauen Sie.«
Sophie öffnete den Browser und gab Jubiläum, Zürich und Rathausapotheke ein. Es öffnete sich ein Link zu einem Zeitungsartikel, den Sophie anklickte. Dr. Richard Tauber war seit 5 Jahren Inhaber der Rathausapotheke gewesen. Sie scrollte nach unten und hielt dabei das Handy so, dass auch Franz Eichbauer darauf schauen konnte.
»Hier«, sagte er, »da, da ist er, mit seinen Mitarbeiterinnen. Da ist er, der Richard. Sehen Sie, am Rand.«
Sophie betrachtete die Aufnahme. Ein Foto von 1975. Sie zog mit Daumen und Zeigefinger das Bild größer, fokussierte den Mann im weißen Kittel am linken Bildrand. Das Bild war unscharf, grobkörnig, aber er war trotzdem gut zu erkennen. Groß, dunkle Haare, Mittelscheitel, Schnauzer und eine dunkle Rahmenbrille. Auf dem Bild war er höchstens Mitte 30. Er hatte ein kleines Muttermal unterm rechten Auge, genau wie Sophie eins hatte. »Lebt er noch?«, fragte sie.
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nach Kanada gegangen ist damals, nach Toronto. Das hat er mir geschrieben. Ich glaube, er hatte einen Lehrstuhl an der Universität dort. Irgendwas mit Chemie. Aber...«
Eichbauer stockte. »Aber?«
»Er schrieb, ich möge es für mich behalten. Ich weiß bis heute nicht, was er damit meinte. Und seitdem habe ich auch nie wieder von ihm gehört.«
Sophie öffnete nochmals den Internetbrowser und gab Tauber, Chemie, Uni Toronto ein. Sie ging die Liste durch. Tauber brachte allerdings kein Ergebnis. Dafür tauchte die Homepage des Lehrstuhls für interdisziplinäre Chemie auf. Sie klickte sie an. »Warum Chemie?«, fragte sie.
»Oh, er hat beides studiert, Chemie und Pharmazie. Ein kluger Mann, der Richard. Kluger Mann, ja.«
Sie ging die Links auf der Seite durch, überflog unter History die Entstehung der Fakultät, las Namen der Lehrstuhlinhaber. Doch ein Richard Tauber war nicht zu finden. Es wäre auch zu einfach gewesen. »Und sind Sie sicher, dass es Toronto war?« Eichbauer markierte lächelnd einen vorwurfsvollen Blick.
»Ich bin zwar alt, junge Dame, aber noch nicht senil. Toronto, wenn ich es Ihnen sage.«
Sie ging die Namen der Professoren durch und stoppte bei einem Richard Tillerson. Sie klickte den Link an. Es öffnete sich eine neue Seite mit einer Vita, leider ohne Bild. Die Daten passten jedoch. Er war 1938 in Danzig geboren. 1979 kam er dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Lehrstuhl. 1982 hatte er die Professur übernommen und nur ein Jahr später war er Dekan der Fakultät geworden. Schauen Sie mal, kein Foto, aber das Jahr stimmt. Und das Alter passt auch. Sie hielt das Telefon Eichbauer hin.
Ja,
sagte er zögerlich, runzelte die Stirn.
Aber er heißt nicht Tillerson. Ich fürchte, Sie müssen weitersuchen.
Und wenn er es doch war? Sophie war unschlüssig. Tauber, Tillerson. Vielleicht hatte er eine neue Identität angenommen. Aber warum nur wollte er nicht gefunden werden? Sophie steckte ihr Handy zurück in die Manteltasche. Eichbauer zeigte auf das Spielfeld.
Sie sind am Zug.
Angriff galt als die beste Verteidigung. Und immerhin hatte sie sich einen Vorteil herausgespielt. Der Augenblick schien gekommen, einen Vorstoß zu wagen. Ihre Dame stand frei. Sophie setzte sie diagonal bis an den Feldrand. Schach. Eichbauers König war unmittelbar bedroht. Franz Eichbauer ging durch die Figuren. Gebückt unter seinem Hut hinweg sondierte er das Feld.
»Warum sollte er sich Tillerson nennen?«
fragte er, als ob er ihre Gedanken hören konnte. »Hat Richard Ihnen gegenüber früher mal irgendetwas von Kanada erwähnt?« Er nahm seine Honecker-Brille ab und drehte sie nach allen Seiten.
»Kanada«,
sagte er.
»Durchaus. Das war sein großer Traum. Ein Haus in den Bergen, am See. Für sich sein. Er hat oft davon gesprochen. Wenn ich mal groß bin, hat er gesagt, dann kannst du mich in Kanada besuchen. Dann gehen wir angeln und spielen Schach, bis uns übel wird. Und dann...«
»Was und dann?«
»Dann war er weg. Eines Tages. Ja, einfach davon. Ohne Abschied. Er hat seinen Traum wahr werden lassen.«
Sophie holte noch einmal ihr Handy vor. Wieder betrachtete sie das Bild des Apothekenjubiläums. Ein stolzer, hochgewachsener Mann, sicher fast 2 Meter groß. Eine Nachricht von Hannes ploppte auf. »Ich muss dich wiedersehen.« Der Mann hatte was. Buchte mal eben eine Nacht im Adlon. Geschlafen hatten sie kaum. 2 oder 3 Stunden im Morgengrauen vielleicht. Sophie war vom Plätschern des einlaufenden Badewassers geweckt worden. Und Hannes hatte 2 Tassen Kaffee gekocht. Auf einem Teller in der Bettmitte hatten 2 Croissants gelegen, die Hannes unten vom Frühstücksbuffet geholt hatte. Ja, ein verrückter Kerl. Und ein liebenswürdiger. 2 Tage war das jetzt gerade mal her. Es kam Sophie viel länger vor.
»Ich bin am Zug«,
sagte Franz Eichbauer. Er schob einen Bauern ein Feld vor und bedrohte Sophies Dame. Das riesige Spielfeld lag vor ihr, schwarze und weiße Felder, die ineinander zu verschwimmen schienen. Darauf die Figuren, jede mit einer eigenen Aufgabe, die Sophie mehr erahnte als kannte. Was die Sache kompliziert machte. »Wollen wir vielleicht Pfannkuchen essen gehen?«, fragte sie. Er zögerte einen Moment, betrachtete seine beiden Bauern im Mittelfeld. Er stand mitten auf dem Schachbrett, als sei er Teil der Figuren. Dann nahm er Sophies Dame und setzte sie diagonal 2 Felder zurück, so dass sie von seinen Bauern nicht mehr geschlagen werden konnte.
»Sie wollen zu schnell, zu viel«,
sagte er. Sie blickte zu ihrer Dame, dann zu Franz Eichbauer. »Und was ist jetzt mit Pfannkuchen?«, fragte sie noch einmal, wobei Pfannkuchen nicht gerade purinarm waren. Franz Eichbauer lächelte.
»So gute wie bei Oma Schönbächler werden wir aber nicht bekommen«,